Und das wäre auch sehr gut, Freunde zu haben, denen man vertrauen kann, Menschen, die einem nahe sind, Menschen, mit denen man viel Kontakt hat im Hauskreis und die einmal bittet um Feedback. Wenn du eine Liste machen würdest von deinen schlimmsten Unarten, von deinen größten Schwächen, von deinen Dingen, die weit weg von Jesus-Ähnlichkeit sind. Wenn du eine Liste machen würdest und dein Freund würde über dich eine Liste machen, wie viel Ähnlichkeit hätten die beiden Listen? Du sagst, ja, wie kann ich das wissen? Es gibt einen Weg. Mach eine Liste. Bitte ihn, eine Liste zu machen. Oder Menschen, die um mich herum, bitte seh mal. Du, wie seht ihr mich eigentlich? Wie ist so mein Umgang mit euch? Wie ist so, wie kommt es eigentlich bei euch an? Wie seht ihr mich eigentlich? Man kann das rausfinden. Und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich rede nicht von irgendwie so eine psychodynamische Geschichte, wo wir uns gegenseitig alle bloßstellen und ausziehen und analysieren oder so. Ich rede nicht davon, sondern ich rede von Freunden, von denen du weißt, die sind dir wohlgesonnen, nicht von deinen Feinden. Dass deine Feinde eine ganz schlimme Liste machen würden über dich, die mit der Realität nicht übereinstimmen, das kannst du schon glauben. Aber ich rede von Freunden, von Menschen, denen du vertraust. Manche Menschen sind jahrelang in der Gemeinde, sind so isoliert und kriegen überhaupt nicht mit, was ihre Unarten sind. Die kriegen gar nicht mit, die ganze Gemeinde ist auf den Knien. Oh, bitte Herr, zeig es, offenbare dich, erbarme dich, bitte ändere unsere Schwester, ändere unseren Bruder. Bloß dieser Mensch weiß überhaupt nichts davon. Da können wir uns jahrelanges Gebet sparen und können einen anderen Weg beschreiten, den die Bibel uns zeigt. Da komme ich nachher noch dann zu. Wir brauchen die Hilfe, um in die Wahrheit zu kommen. Wir alle haben irgendwo einen blinden Fleck. Und an der Stelle sehen wir nicht richtig. Die anderen haben auch einen blinden Fleck, aber nicht an der Stelle, was dich betrifft. Da können sie sehr scharf sehen. Und diese Sehfähigkeit kannst du dir zunutze machen. Du kannst davon profitieren. Und wir wollen Menschen werden, die vertrauen. Und wer vertraut, kann sich einmal öffnen und kann sich auch Dinge sagen lassen und kann mal Feedback entgegennehmen. Und vielleicht, wenn du das nie getan hast, die Leute werden dir Dinge sagen, du denkst, meine Güte, da habe ich noch nie im Leben dran gedacht. Ja? Wir brauchen diese Verbindung zueinander. Na gut, später mehr zu diesem ganzen Thema dann, Korrektur und Ermahnung. Lass uns noch andere Dinge anschauen. Wir können Fürbitte tun, füreinander. Wir können beten. Paulus hat für die Gemeinden gebetet und er hat sehr interessante Gebete gebetet. Wir beten auch interessante Gebete, aber die sind nicht so gesalbt und darum passiert nicht so viel. Aber wenn wir die Gebete beten, die wir im Worte Gottes finden, dann sind das Gebete in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Und hier ist ein wunderbares Gebet über das Wachstum der Gemeinde. Kolosser 2. Ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea. Er hat nicht nur gebetet, er hat einen Kampf gehabt gegen Widerstände. Und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Und jetzt kommt, wofür er betet. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Für drei Dinge betet er. Und diese drei Dinge bauen aufeinander auf. Und das erste, wofür er betet, dass alle getröstet werden. Was bedeutet das? Alle sollen den persönlichen Dienst des Heiligen Geistes erleben. Dieses Wort trösten ist im Deutschen zu eng. Es ist auch ermutigen, beistehen, helfen oder ermahnen. Paulus betet für den Dienst des Heiligen Geistes. Die Herzen sollen den Dienst des Heiligen Geistes erleben. Der Heilige Geist bringt die Liebe Gottes. Und ohne Liebe Gottes werden wir aus Minderwertigkeit niemals herauskommen. Wir alle brauchen in hohem Maße die Liebe Gottes. Und mein Eindruck ist, bitte nehmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich das sage. Wenn ich in die Schweiz komme, dann habe ich immer den Eindruck, Schweizer Männer brauchen noch mehr die Liebe des Vaters. Da ist so eine Wolke von Minderwertigkeit und ich bin ja nichts und ich kann ja nichts und entschuldigt bitte, dass ich überhaupt da bin. Über so vielen. Und wenn die Liebe Gottes kommt, dann können wir den Kopf hochtragen. Wir wissen, wir sind wertvoll und wir müssen nicht Angst haben, dass wir gleich in Stolz gehen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Zu wissen, ich bin geliebt, ich bin speziell, ich bin wertvoll, hat überhaupt nichts mit Stolz zu tun. Wir haben menschliche, religiöse Vorstellungen von Demut. Und das heißt immer so ganz scheu nach unten schauen und möglichst wenig sprechen und wenn, dann schon leise sprechen. War irgendjemand demütiger als Jesus? Nein. Und er stellt sich auf den Platz und er ruft mit lauter Stimme, wen da dürstet, komme zu mir. Wir Religiösen finden, der macht ja auf sich aufmerksam, der stellt sich ja in den Mittelpunkt. Guck mal, wie egoistisch und wie der sich selber darstellt. Weil wir mit menschlicher Weisheit Dinge anschauen. Und die menschliche Weisheit kann die Schönheit der Demut Christi nicht sehen. Nur, dass er laut ruft und sagt, ich habe es, komm zu mir, heißt noch lange nicht, dass er stolz und überheblich ist. Amen. Oder? Wir würden sagen, also wenn jemand demütig ist, wirklich demütig ist, also den kannst du daran erkennen, der würde niemals sagen, dass er demütig ist. Weil dann ist er nämlich stolz. So, und was sagt Jesus? Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und demütig. Jesus sagt, ich bin demütig. Ja, war er jetzt stolz? Nein, der war immer noch demütig. Er hat einfach die Wahrheit gesagt. Paulus sagt, ich habe euch ermahnt in aller Demut. Erkennst du an solchen Beispielen, wie viele religiöse Klischees wir haben? Und je mehr wir den Herrn wirklich kennenlernen, fallen die zur Seite. Und wir müssen nicht Angst haben, ihr lieben Schweizer Männer, stolz zu werden, nur weil wir wissen, wir sind speziell. Wir sind geliebt, wir sind wichtig. Die anderen sind auch wichtig. Der Stolze sagt, ich bin wichtiger als alle anderen. Aber der gesund ist, sagt, ich bin hier ganz speziell, Leute, wisst das. Ich bin vom Herrn geliebt, ich bin der Liebling des Vaters. So wie du und wie du und wie du, jeder ist der Liebling des Vaters. Guck mal, Johannes, stell dir mal vor, der schreibt ein Evangelium und dann sagt er, schreibt er mehrmals von dem Jünger, den Jesus liebte. Das war er selber. Stell dir mal das vor. Johannes, das sagt man nicht. Das darf man doch nicht. Man darf das denken, aber doch nicht schreiben. Bleib doch schön bescheiden. Diese ganzen verkehrten Dinge, das muss alles mal rausgemistet werden. Halleluja. Ihr Schweizer Männer, wie schaut's aus? Wir wollen die Liebe des Vaters, wir wollen normal werden. Wer hat uns gesagt, wir müssen den Kopf tief halten, müssen tief stapeln, müssen so tun, als wenn wir Luft wären. Wir sind nicht Luft, wir sind wer? Wir sind geliebt. Wer hat meinen Auftrag, wer hat meinen Platz? Und der Minderwertige kann seinen Platz niemals wirklich ausfüllen. Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir solche Durchbrüche erleben dürfen, wo wir herauskommen aus den Prägungen. Es kommt zum Beispiel, indem uns gedient wird durch Fürbitte und wir dienen anderen durch Fürbitte. Fürbitte ist ein wichtiges Mittel, um anderen zum geistlichen Fortschritt zu helfen. Praktische Hilfe ist ein wichtiger Aspekt. Praktische Hilfe in der Gemeinde. Ich glaube, wenn du weißt, das ist meine Gemeinde, ich weiß nicht genau, wie ihr das habt, ob ihr Mitgliedschaft habt oder wie, aber wenn das klar ist, für dich, für die Ältesten, für alle anderen, das ist hier meine Gemeinde, dann ist es absolut normal, dass du in irgendeiner praktischen Weise dich hier nützlich machst. Natürlich, wenn du Hausfrau bist und hast 5 Kinder zu Hause, wird deine praktische Mithilfe in der Gemeinde anders aussehen, als wenn du gerade arbeitslos bist und hast von morgens bis abends nichts anderes zu tun. Das wird unterschiedlich sein. Und wenn du deine eigene Firma hast und hast bis unter das Dach einfach deine Sachen, wird das auch anders aussehen. Und trotzdem denke ich, dass es richtig ist, wenn hier mein Platz ist, dann ist es richtig und notwendig, dass ich in irgendeiner Weise mich hier nützlich mache, in irgendeiner Weise meinen Platz übernehme und mit anpacke. So zeige ich meine Zugehörigkeit zur Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr einen Putzplan habt. Putzplan zu studieren als Älteste ist sehr interessant. Vor allen Dingen, wenn man hinterher das Feedback hört, wer tatsächlich angetreten ist. Da siehst du, wer die Leute von morgen sind. Da siehst du, welche Leute die Salbung bekommen werden. Amen. Ich hatte einen Freund in der DDR und der hat da Untergrund-Jüngerschaftsschulen gemacht. Er sagt, ich gehe mit meinen Jüngerschaftsschülern in den Wald und da arbeiten wir. Da hauen wir Bäume um. Und an der Art, wie die Leute da arbeiten, weiß ich, was aus denen wird im Reiche Gottes. Das ist Weisheit. Diese Typen, die nicht den Besen nehmen wollen, die sagen, du, nein, 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 ich bin zu höherem Berufen. Weißt du, ich bereite mich gerade vor auf meinen Worldwide Intergalactic Ministry. Ja? Diese Leute, die kannst du vergessen, die werden nie etwas werden. Die haben Visionen, die haben Träume, Propheten haben ihnen tolle Dinge gesagt. Und du kannst wissen, solange sie diese Haltung haben, werden sie niemals etwas sehen von dem, wovon sie träumen. Und da können sie Jahrzehnte von träumen. Aber die Leute, die sagen, hier bin ich. Was soll ich tun? Wo ist mein Platz? Wie kann ich mit anpacken? Ja, jetzt schneit's hier viel und da kannst du mal den Besen nehmen, da ein bisschen putzen. Ja. Nee, also du, ich hatte schon irgendwie mehr an die Kanzel gedacht, so. Vergiss es. Praktische Mithilfe ist eine sehr wirksame Form der Demütigung. Und dieses Wort habe ich viele Male schon benutzt diese Woche. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Wir demütigen uns und Gott erhöht uns zu seiner Zeit. Sag nicht, ja, werde ich auch einmal putzen und dann erwarte ich die Erhöhung. Nein, stell dich zur Verfügung für die nächsten Jahre. Und dann wird Gott dich erhöhen. Und natürlich zu der praktischen Verantwortung, die ich auslebe, gehört auch, ich denke, dass das klar ist, mein Zehnter gehört in die Gemeinde. Könnte ich da mal einen Amen einsammeln, so irgendwie? Und dann kommen die ganz Schlauen, die mit dem spitzen Stift rechnen, damit sie ja nicht sich verrechnen. Ja, wie jetzt, vom Brutto oder vom Netto? Ich sage immer, deine Steuern sind Kosten. Werden die vom Brutto oder vom Netto abgezogen? Und der Herr zuerst, erst der Herr, dann alle anderen Kosten, deine Steuern, deine Sozialabgaben, dein Telefon und deine sonstigen Ausgaben, Miete und all diese Dinge. Zuerst kommt der Herr, das ist doch völlig klar. Er kommt zuerst. Und wer so fragt, hat noch nicht das Reich Gottes verstanden. Er will mit dem kleinsten Opfer davonkommen. Statt zu sagen, na gut, man weiß es nicht genau, die einen sagen Brutto, die anderen sagen Netto, was ist mehr? Okay, dann vom Brutto, dann gebe ich vom Brutto. Gut, dann mache ich nichts verkehrt. Aber sie wollen so wenig wie möglich geben. Ich bringe ein paar Gedanken aus anderen Dingen, aus anderen Themen, die ich hier jetzt nicht mehr so diese Woche bringen kann. Aber zum Beispiel Frage, wie Dienste entstehen. Ich würde niemals jemandem Verantwortung übergeben, wenn ich Ältester noch wäre. Niemals jemand Verantwortung geben in irgendeinem Dienst, wo er eine besondere Position hat. Hauskreisleiter, Diakon, Lobpreisleitung oder Jugendleitung. Ich würde nie jemand Verantwortung geben, der nicht seinen Zehnten in die Gemeinde gibt. Ich würde als Ältester, das haben wir früher nie gemacht, über die Bücher gehen und selber schauen, wer gibt und wer gibt wie viel. Aber wenn es darum geht, hier haben wir diesen jungen Mann und wir denken, wir wollen den zum Jugendleiter machen, ich würde ihm ins Auge schauen und sagen, du, wie sieht's aus? Gibst du deinen Zehnten in die Gemeinde? Und wenn er sagt, ja, ich glaube ihm das. Wenn er mich belogen hat, das kommt sowieso raus. Ich prüfe das nicht nach. Aber wenn er sagt, ja, ist die Sache in Ordnung. Und wenn er sagt, nein, der kann begabt sein, der kann gesalbt sein, ich werde ihm niemals geistliche Autorität geben. Warum? Weil er sich selber nicht hineingibt in die Gemeinde. Und wer sich nicht hineingibt in die Gemeinde, kann nicht Verantwortung übernehmen für die Gemeinde. Ist doch ganz klar. Und das nächste Mal soll er vor der Jugend dann lehren über den Zehnten. Ja, was wird denn der da sagen? Er wird da rumdrucksen und wird irgendwie nicht wissen, was zu sagen. Oder er wird, noch schlimmer, er wird sagen, was die Bibel sagt und wird Heuchler sein, weil er selber nicht tut, was er dort sagt. Und der Heilige Geist kann diese Worte nicht benutzen, um Menschen zu überführen. Und die Gemeinde muss echt sein. Und das, was wir da sagen, das muss in unserem Leben vorhanden sein. Und wir müssen sagen, ja, diese Dinge sind mir wichtig und die kultiviere ich in meinem Leben. Ja, aber das, dieses Missionswerk, durch das bin ich zum Glauben gekommen und da gebe ich mein Geld hin. Bitte nach dem Zehnten, kein Problem. Der Zehnte kommt in die Gemeinde. Wie einmal John Austin gesagt hat, du zahlst auch in dem Restaurant, wo du isst. Ist doch klar. Und wenn du dann dieses Missionswerk unterstützen willst, dann tu das, nachdem du den Zehnten gegeben hast. Der kommt in die Gemeinde und dann kannst du noch Opfergaben geben und Almosen, Leute in Not unterstützen und so weiter. Sind das klare Worte? Gut. So, dann lass uns, zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt noch kommen. Und ich habe gefunden, da wo das fehlt, ist der Mangel an Fortschritte im geistlichen Leben so überdeutlich. Und die Gemeinden, die den Mut haben, das zu etablieren und das zu leben, was tatsächlich neutestamentliche Gemeinschaft ist, dort machen Menschen wirklich Fortschritte und werden verändert. Und ich will jetzt sprechen über die Kunst der Ermahnung. Die Kunst der Ermahnung. Ich habe das gezählt, beziehungsweise mein Computer hat das gezählt. Alleine im Neuen Testament in den Briefen findest du 43 Mal das Wort ermahnen. Dann kommen nochmal Worte wie zurechtbringen und zurechtweisen, die viel, viel schärfer sind als Ermahnung. Ermahnung hat auch diese andere Bedeutung, ermutigen. Das ist eigentlich das gleiche Wort. Aber aus dem Textzusammenhang kannst du sehen, dass viele Male, wo das Wort ermahnen gemeint ist, wirklich, wo das Wort ermahnen benutzt wird, auch tatsächlich ermahnen gemeint ist und nicht Ermutigung. Ja. Wir haben die Hebräer-Schriftstelle gesehen, dass wir darauf achten sollen, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet und dass eine bittere Wurzel oder eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Das bedeutet, meine negativen Gefühle über irgendjemanden in der Gemeinde oder in meiner Familie oder auf der Arbeit außerhalb der Gemeinde sind nicht meine Privatsache. Schock. Ich kann nicht sagen, ja, was geht dich das an, welchen Clinch ich da habe mit meinem Chef oder mit meinem Vater. Ich kann das nicht sagen. Weil wenn ich Teil der Gemeinde bin und Bitterkeit ist in mir, kommt das heraus und es verunreinigt die Gemeinde. Und wir müssen ganz neu definieren, was ist eigentlich privat und was ist eigentlich Gemeindeangelegenheit. Und viele Leute definieren das so, ja, was hier in der Versammlung passiert, ist Gemeinde und der Rest zu Hause oder auf der Arbeit ist privat. Das ist nicht die Sicht des Neuen Testamentes, überhaupt nicht. Das geht hinein bis zu deinem Verhalten, zu deiner Ehefrau, zu deinen Kindern, zu deinem Chef und All diese Dinge betreffen die Gemeinde und die Ältesten haben Aufsicht über diese Dinge in deinem Leben. Morgen spreche ich darüber. Der Aufseherdienst der Älteste. Und wenn wir das wirklich glauben, wird die Art und Weise, wie wir Gemeinde sehen und leben, sich völlig verändern. Und wir kommen aus diesem Clubdenken heraus. Wir kommen heraus aus diesem Denken, ja, also mir kann niemand etwas sagen. Ich benehme mich hier ordentlich, ich komme pünktlich und gehe rechtzeitig und mir kann niemand etwas sagen. Wir haben Verantwortung füreinander und diese Verantwortung wird so ausgelebt, dass wir einander dienen, nicht nur mit Lob und Ermutigung und Wertschätzung, sondern auch, wenn es nötig ist und auf die richtige Art und Weise, mit Ermahnung. Und du kannst nicht sagen, oh, das ist unangenehm, das mag ich nicht so. Dann wirst du es lernen zu mögen. Es ist notwendig. Durch Ermahnung geben wir Schutz. Durch Ermahnung bewahren wir Menschen vor verkehrten Wegen. Sünde fängt klein an und wenn sie nicht dann gestoppt wird, sie entwickelt sich. Sie ist wie Sauerteig. Sie durchdringt alles. In Sprüche 5, Vers 12, da ist jemand, dem das auf einmal wichtig wird. Nachdem er beinahe in einer Katastrophe gekommen wäre. Und er muss anerkennen, seine ganze Haltung war verkehrt. Sprüche 5, Vers 12. Du sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Ermahnung, nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen? Dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und Gemeinde. Also irgendwelche Blessuren hatte er abgekriegt, aber die ganz große Katastrophe konnte noch verhindert werden. Aber er sagt, ich war so blind, ich wollte nichts hören, ich habe mir nichts sagen lassen. Um mein Haar, ich wäre ganz ins Unglück gerannt. Und wodurch kam das Unglück zustande oder beinahe Unglück? Weil er nicht hören wollte. Wenn eine Schwester sich in einen ungläubigen Mann verliebt und will ihn heiraten, wir müssen sie warnen. Wir müssen sagen, Schwester, geh nicht weiter, triff dich nicht, reiß das aus deinem Herzen, erlaube Gott, dich davon frei zu machen, vergiss die Idee, dass irgendetwas daraus werden könnte. Du wirst ihn nicht heiraten. Weil du wirst deinen Glauben in große Gefahr bringen und tu es bitte nicht. Es ist nicht der Wille Gottes. Wir können nicht sagen, ja, das ist ja ihre Privatangelegenheit. Das können wir nicht sagen. Und manchmal Leiterschaft hat Angst, so klar zu sein, dann könnten die vielleicht denken von der Heimatzeitung, wir sind eine Sekte. Aber wenn wir neutestamentliche Gemeinde werden, werden sie das sowieso sagen. So, wir müssen uns nicht bemühen, den Vorwurf zu verhindern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Paulus war als Sektierer verschrien. Die Christen damals waren Sektierer. Und sie haben nicht gesagt, oh, das ist ungerecht und wir gehen mit Gericht dagegen vor. Sie haben gesagt, okay, die verstehen das nicht, wir segnen sie, aber wir haben die Herrlichkeit Gottes und Gott ist mit uns und Zeichen und Wunder passieren und Menschen sehen unsere Liebe und werden angezogen und werden errettet und den Rest überlassen wir Gott. Fertig. Wir brauchen diese Haltung, dass wir Belehrbarkeit schätzen, dass wir Belehrbarkeit annehmen. Schau mal, das war einer, der lebte mitten in der Versammlung, mitten in der Gemeinde. Aber mit einem verschlossenen Herzen wollte sich nichts sagen lassen, wollte sich nicht warnen lassen. Und zum Schluss dann wacht er auf und sagt, wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können. Weil ich nicht gehorchte der Stimme derer, die mich unterwiesen und mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Paulus sagt zu Titus, da gibt es Leute, die sind so neben der Spur, die sind so weit weg von der Wahrheit, man muss sie scharf zurechtweisen, damit sie gesund werden im Glauben. So, das ist ein Liebesdienst. Ermahnung, Korrektur, Zurechtweisung ist ein Liebesdienst. Wenn Wenn hier unten ein Abgrund wäre am Grand Canyon und ich stehe hier und ich habe keine Ahnung und ich mache gerade so und ihr alle sagt nicht, halt, stopp, dann habt ihr mich nicht lieb. Amen. Wenn ihr da sitzt, sagen, na, mal sehen, wie das weitergeht. Interessant. Das ist total lieblos. Ihr müsst mich bewahren vor dem Absturz. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich solche Situationen zur Genüge hatte in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, ich war ganz junger Christ, 2 Jahre im Herrn und irgendwie hat sich das ergeben. Auf einmal hatte ich da 20 Leute um mich und ich lehrte aus dem Wort Gottes, obwohl ich keine Ahnung hatte. Aber etwas habe ich verstanden aus dem Wort Gottes über durch das Wort und durch offensiven Lobpreis im Sieg zu leben. Das war meine einzige Botschaft. Und das habe ich diesen 20 Leuten auf verschiedene Art und Weise immer beigebracht. Und der Heilige Geist war da und es war wunderbar und es war toll. Und da war eine liebe ältere Schwester, eine Diakonisse. Und die kam auch manchmal in diese Versammlung, obwohl das meistens junge Leute waren. Sie war schon deutlich älter. Und eines Tages sagt sie, oh Bruder, ich freue mich so über dieses schöne Wort, das Gott dir gegeben hat. Das ist wirklich wunderbar. Und ich dachte, oh, wie gut das doch tut. Ne? Und dann sagt sie, jetzt fehlt dir eigentlich nur noch eins. Ich denke, ja, also wenn ich ein starkes Wort habe, Gott ist mit mir, die Salbung ist da, was fehlt mir noch? Und ich sage, ja, was meinst du, was fehlt mir noch? Und sie sagt, ja, dass du lebst, was du predigst. Ich hätte diese Schwester würgen können. Wie kann die so etwas sagen? Das ist ja unglaublich. Das ist ja frech, sowas zu sagen. Natürlich lebe ich das. Aber dieses Wort hat mir die Augen geöffnet und auf einmal fing der Heilige Geist mir an zu sagen, wie kommt das eigentlich? Du predigst so vollmächtig und so alle Zeit Sieg in Christus und so wunderbare Dinge. Und schau mal, alle paar Monate kriegst du Depression und liegst für 3 Tage auf deiner Matte. Und bist so schwach, dass du gar nicht hochkommst. Und es ist nur Gnade, dass in der Zeit keiner von den 20 Leuten anruft oder dich besuchen kommt und dich in dem Zustand sieht. Und du liegst da 3 Tage besiegt und frustriert auf deiner Matte und dann irgendwann ist das wieder vorbei und dann stehst du auf, siegreich, stellst dich wieder vor deine Leute, sagst, alles heißt Sieg in Christus. Das stimmt doch was nicht. Was ist mit diesen 3 Tagen da? Wo war da der Sieg? Und durch das Wort der Schwester fing ich an, einmal ein bisschen zu schauen. Menschen können uns helfen zur richtigen Zeit, können das richtige Wort haben. Und nicht immer, wenn sie das richtige Wort haben, fühlen wir uns spontan aufgebaut. Aber wenn wir es angenommen haben und zurückschauen, dann sagen wir, oh, war das gut. Ich erinnere mich dann, ein bisschen später ging das weiter. Der Heilige Geist wirkte und junge Leute bekehrten sich, wurden geisterfüllt. Und dann erlebte ich meine erste Verfolgung. Menschen fingen an, Gerücht und Verleumdungen auszustreuen und Dinge über mich zu sagen. Und das waren Gläubige und ich war so schockiert. Wie können sie, das sind doch meine Brüder und Schwestern, wie können sie so lügen über mich? Und ich war so geknickt und ich war so verletzt und so enttäuscht und so wütend. Und irgendwann war wieder etwas ganz Schlimmes passiert und da war eine Schwester, von der wusste ich, die ist wie eine Mutter. Oh, die ist so lieb, so barmherzig. Das ist so eine wunderbare Frau. Und zu der werde ich gehen und die wird mich trösten und sagen, ach du armer Kleiner, ja, das verstehen wir alles, tut dir jetzt weh. Und ich ging zu ihr und schüttelte ihr mein Herz aus und sagte, ja, das ist alles furchtbar. Ich sage, was soll ich denn jetzt nur machen? Aber das war gar nicht wirklich gefragt. Ich habe einfach nur das so gesagt. Und sie sagt, ich weiß, was du jetzt machen sollst. Du sagst, in den größten Notzeiten, wir sollen Gott preisen. Die gehörte auch mit zu dieser Gruppe da. Und es gibt keine Situation, wo wir einen Grund haben, Gott nicht zu preisen. Was wir jetzt tun, wir gehen auf unsere Knie und du wirst Gott preisen. Ich dachte, nie im Leben. Ich suche Trost, ich suche Hilfe, mir geht's schlecht. Na klar, habe ich gepredigt alle Zeit, aber doch nicht in so einer Situation. Jetzt ist man wirklich mir an die Wäsche gegangen. Das ist doch wohl eine Ausnahme, das muss man doch verstehen. Und die hat nicht mit mir diskutiert, die ging einfach auf die Knie, hob ihre Hände hoch und fing an, Gott zu preisen. Und dann stand ich da und ich war gefangen. Ich habe gewusst, die hat recht. Ich muss tun, was sie sagt. Und in mir war Wut. Ich hätte alles machen können. Ich hätte hingehen können zu dem Ältesten und eine Bombe in seinen Vorgarten werfen können oder irgendetwas. Aber doch jetzt nicht Gott preisen. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Das ist unfair. Ich bin der Gute, ich habe so viel Gutes getan und diese Kinder hier, die sind jetzt alle geisterfüllt und die Eltern sollen doch dankbar sein. Stattdessen machen sie so eine Initiative, rettet unsere Kinder vor dem Sektenguru. Und ich habe doch nichts Böses gemacht. Ich habe das nicht verdient, ehrlich nicht. Und sie pries einfach Gott und ich wusste, hör auf mit dem Quatsch, hör auf zu argumentieren, hör auf diese Wut zu unterhalten, demütige dich. Und da hat sie mir gesagt, nie im Leben werde ich jetzt Gott preisen. Das hat er gar nicht verdient. Und ich wusste, ich bin gefangen. Ich habe das gepredigt. Ich habe den Leuten gesagt, es wird nie etwas Schlimmes passieren, was dich abhalten kann, Gott zu preisen. Und Gott wird geehrt werden, wenn es dir schlecht geht und du preist ihn. Ich habe das gelehrt, wunderbar, allen erklärt. Und jetzt war ich dran. Und sie war da schon am Preisen. Und ich wusste, entweder ich gehe auf meine Knie, dann sterbe ich. Oder ich gehe einfach heimlich zur Tür, mach die Tür auf und gehe und tschüss. Und ich wusste, wenn ich das tue, kann ich nicht wieder vor die Gruppe treten und sagen, alle Zeit Sieg. Ist vorbei. Aber ich habe eine Berufung. Ich habe meinen Auftrag, was soll ich jetzt machen? Ich sage, Herr, was mache ich? Ich sage, tu, was sie gesagt hat, das ist die Wahrheit. Und ich ging auf meine Knie. Und da war so ein Widerwillen und so eine Wut da. Selbstmitleid ist eine hohe Form von Aggression, weißt du das? Wir denken, wir sind Opfer, aber in Wirklichkeit sind wir Täter. Wir sind die Täter, nicht das Opfer. Und dann habe ich da Gott gepriesen und das war so kläglich und so jämmerlich, weil ich gegen alle diese Gefühle angehen musste und sollte da Dank sagen und frohlocken. Und ich bin gestorben. Aber dann im Rückschau hat Gott mir gezeigt, das kam dann später nochmal wieder, solche Situationen, wo ich dann keine Hilfe mehr hatte durch andere. Ja, wieder war ich auf meiner Matte und war besiegt und frustriert und alles war schlimm. Ja, was soll ich nur machen? Und der Herr sagt, sing mir ein Lied. Ich sage, nee, niemals. Und dann habe ich gesagt, man sagt ja nicht Nein zu Gott. Dann habe ich gesagt, mir fällt keins ein. So, wenn wir schmollen, wenn wir rebellisch sind, wir sind wie ein vierjähriges Kind, wirklich. Auf dem Niveau bewegen wir uns dann. Nicht nur ich. Ihr lacht jetzt, aber wir sind alle so. Habe ich gesagt, mir fällt keins ein. Und der Herr sagt, sing, die Güte des Herrn hat kein Ende. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich dieses Lied gesungen, mit so viel Widerwillen und so nach der Art, so, okay, da hast du jetzt ein Lied. Fertig? Okay, gut. Und der Herr sagt, was schön, sing nochmal. Und so hat Gott mich trainiert, aufzustehen mit dem Wort, gegen die Wut, gegen die Bitterkeit, gegen die Bedrängnis, gegen die Anklage und all diese Dinge, die da mich runterdrücken wollen. Wir können aufstehen. Aber wir brauchen manchmal Menschen, die uns an die Hand nehmen und sagen, jetzt tust du, was das Wort sagt. Und in ihrer Gegenwart fällt es uns schwerer, in Rebellion zu bleiben. Weil wir haben gesagt, hey, wenn etwas ist, wenn du mich korrigieren musst, wenn du etwas sagen musst, wo ich Hilfe und Veränderung brauche, dann hast du das Recht, in mein Leben zu sprechen. Wir haben uns schon festgelegt. Menschen holen uns raus aus unseren alten Festlegungen, unserer alten Prägung. Wir können das nicht alleine am Schreibtisch machen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen, die uns kennenlernen. Wir brauchen Menschen, die uns sagen, so und so sieht's aus. Und das ist der Weg raus. Und jetzt komm, die uns in unserer Schwachheit, auch in unserer Sünde, nicht verachten, aber die uns nicht schonen und sagen, jetzt können wir ihm nicht die Wahrheit sagen, sondern aus Liebe uns die Wahrheit sagen. Und sagen, das ist, was der Herr jetzt möchte. Das sind die Schritte, die du jetzt gehst. Wenn wir solche Beziehungen haben, wo Menschen das Recht haben, in unser Leben zu sprechen, wo Menschen sagen, das war nicht in Ordnung, geh zurück und demütige dich, bitte um Vergebung. Und wir tun das, weil wir diesen Menschen untergeordnet sind. Ich rede gar nicht von Leiterschaft, das kann auch dein Freund sein, das kann in deinem Hauskreis sein. Einfach, wir sind einander untertan in der Furcht Christi. Und jeder hat das Recht zu kommen und zu sagen, hey, schau mal hier und schau mal da und tu diese Dinge. Amen. Siehst du das auch so? Möchtest du in so einer Verbindung mit den anderen leben Oder sagst du, lass mich alle in Ruhe. Wenn es mir schlecht geht, dann will ich keinen sehen. Wir sagen, ach, mir geht's nicht so gut. Bei Lichte betrachtet, wir sind voller Rebellion. Wir sind voller Wut. Wir haben nur eine Botschaft. Lass mich in Ruhe. Kennst du Geschwister, du willst sie ermutigen und sagen, hey, der Herr ist für dich, der Herr ist gut und da ist der Weg raus. Lass mich in Ruhe! Das sind Menschen, die noch nicht verstanden haben, sie sind Steine und rechts und links und oben und unter ihnen sind Steine und sie können nicht mehr machen, was sie wollen. Sie denken immer noch, wenn es mir passt, springe ich aus der Mauer raus, dann bin ich auf dem Parkplatz, ein Stein für mich, macht doch, was er wollt. Aber wenn wir Familie verstanden haben, die anderen helfen mir und ich helfe den anderen und wir gehören zusammen. Und mal bin ich dran, mal bist du dran, mal bist du dran und so geht das. Dann kommen wir vorwärts. Es gibt so viele wunderbare Schriftstellen über diese ganze Sache. Ich habe nicht die Zeit, aber wenn ihr das anschauen wollt, Sprüche 10, Vers 17, 13, 1, 13, 18, 15, 2, 28, 23. Ihr ladet ja alle das MP3 runter und dann könnt ihr das alles noch einmal nehmen mit dem Wort Gottes. Komm, eins lese ich wenigstens, Sprüche 15, 31. Ein Ohr, das auf heilsame Mahnung hört, wird inmitten der Weisen bleiben. Wer Zucht fahren lässt, das ist Disziplin, Korrektur, Trennung, Training, Ermahnung. Wer Zucht fahren lässt, verachtet sich selbst. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Was für starke Worte. Du erwirbst geistlich gesunden Verstand. Und je mehr Verstand du erwirbst, umso mehr kannst du Situationen von anderen verstehen und kannst dort das Wort Gottes hineinsprechen und kannst raten. Wenn du selber dich dem Wort unterordnest, in ganz praktischer Weise, und tust, was das Wort sagt, und auf Ermahnung hörst, und nicht, wenn es darauf ankommt, dicht machst und sagst, lass mich jetzt alle in Ruhe, kommt eine Woche später nochmal wieder, sondern dir Dinge zeigen lässt, dir Dinge erklären lässt und dich rufen lässt zu den notwendigen Gehorsamschritten, dann erwerbst du selber dir Verstand. Okay, ganz schnell noch ein paar wichtige Gedanken über die ganze Sache mit Ermahnen. Da gibt es zwei, drei wichtige Grundregeln. Drei sehe ich hier. Erstens, wer nicht ermutigt, hat keine Berechtigung, andere zu ermahnen. Damit haben wir schon mal alle die, die uns immer nur ständig vor Schienbein treten wollen und die immer nur das Negative in der Gemeinde hervorkehren wollen und die nie selber sich selber reingeben und sie niemals selber in Verbindlichkeit leben wollen, sondern die davon leben, an der Lust vom Kritisieren, die haben wir damit alle ausgeschlossen. Die dürfen nicht mitmachen bei diesem Ding, ermahnen. Wer nicht ermutigt, darf nicht ermahnen. Gut, ne? Jetzt sind wir die schon mal los. Klasse. Jetzt sind wir unter uns. Wer nicht Ermahnung für sich selbst sucht und annimmt, darf andere auch nicht ermahnen. Auch gut, ne? Wer Ermahnung für sich selbst nicht sucht und annimmt, darf andere nicht ermahnen. Wenn wir solche einfachen Dinge einhalten, müssen wir keine Angst haben. Manche Leute haben Angst davor. Ja, wenn das mit dem Ermahnen jetzt irgendwie hier auch noch losgeht, da ist ja keiner mehr sicher. Nein, das geht nach Regeln vor sich. Und als drittes, es darf nicht aus negativen Emotionen heraus ermahnt werden. Nicht aus Enttäuschung, nicht aus Bitterkeit, nicht aus Zorn, nicht aus Lust an Rechthaberei. Aus diesen Gründen darf nicht ermahnt werden. Auch hilfreich, nicht wahr? Ja, da bleibt ja kaum noch was übrig. Doch, das biblische Ermahnen bleibt noch übrig. Wo wir Liebe haben für den anderen und unsere Motivation ist, wir wollen helfen. Wir wollen zurechtbringen. Galater 6. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Nicht ihr, die ihr das alle seht, sondern ihr, die ihr im Geist der Sanftmut lebt. Nicht, hey, wir haben es schon immer gesagt und jetzt wird's offenbar. Nee, so nicht. Sondern wir wollen helfen. Wir klagen dich an, wir wollen helfen. Wir bringen Menschen wieder zurecht. Und dabei gib Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Ich sehe, da sind zwei Extreme bei dieser Sache. Und das eine ist, dass wir überhaupt nichts sagen, dass wir niemals irgendetwas sagen. Das ist dann einfach Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit gegenüber dem anderen. Oder diese religiöse Vorstellung, ja, Gott wird das schon machen. Ja, Gott wird es machen durch die Gemeinde. Gott wird es machen durch den Bruder, durch die Schwester, durch dich. Ja. So, wir dürfen uns dem nicht entziehen. Und der Grund, auch häufig, warum wir gar nichts sagen, wir haben Angst vor Konflikte. Wir haben Angst vor Konflikte. Wenn wir etwas sagen, ja, was dann? Dann bricht da der Vulkan aus. Jesus war niemals geleitet in seinem Handeln von der Angst vor Konflikten. Manches Mal hat er Konflikte geradezu angesteuert. Und du kannst sehen, die Jünger, denen wird schon Angst und Bange. Jesus, bitte nicht, nein, das gibt eine Katastrophe. Wenn Jesus auf die gehört hätte, der hätte sich korrekt verhalten, aber nicht in Liebe. Und das andere Extrem ist, dass wir viel zu viel sagen und dass wir es zum falschen Zeitpunkt sagen und dass wir es in einer unweisen Art und Weise sagen. Und dann ist eben dieser verkehrte Eifer, diese Selbstgerechtigkeit, Beherrschen oder Rache und so weiter, die Lust daran, Fehler zu finden, das ist dann unsere Motivation. Wichtig ist, dass wir begreifen, die Ermahnung Gottes, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich weiß, ich bin schon weit in der Zeit jetzt, aber sowieso ist bald alles fertig. Zwei Abende noch, dann habt ihr wieder Ruhe. Die Ermahnung Gottes ist progressiv ansteigend. Das heißt, nach dem Grad der Verhärtung, des Nicht-Hören-Wollens, nimmt die Ermahnung Gottes an Intensität zu. Je offener jemand ist, umso leichter kann der Heilige Geist ihn ermahnen. Und viele Ermahnung geschieht zum Beispiel indirekt. Du bist in Gebetsgemeinschaft und jemand betet etwas und er meint überhaupt nicht dich. Und der Heilige Geist sagt auf einmal, Achtung, gut zu hören, das ist jetzt für dich. Niemand weiß, dass du ermahnt wurdest. Das ist die eleganteste Art und Weise. Da kommen wir am einfachsten davon. Danke, Herr, ich habe verstanden, das schreibe ich mir hinter die Ohren. Ja? Und alles ist gut. Niemand hat gemerkt, dass du ermahnt wurdest. Das ist das Eleganteste. So, wir sollen sehr, sehr offen sein. Ja? Oder jemand erzählt irgendwie einen Bericht, das hat er erlebt, mit dem Herrn kommt nach vorne, erzählt was, ja. Und der Heilige Geist sagt, bei dir ist das genauso. Das ist indirekte Ermahnung. Ja? Oder in der Predigt oder wie auch immer, ja? Ohne dass es irgendwie zugespitzt ist auf dich. Nur der Heilige Geist sagt dir, das ist für dich. Wenn wir uns verhärten und anfangen, dich zu machen, dann wird die Ermahnung intensiver. Und auch dann sollen wir, wenn wir spüren, wir sollen jetzt etwas tun, wir sollen etwas sagen, lass uns beten. Lass uns beten, dass der Heilige Geist uns leitet, dass wir beten, dass wir den richtigen Zeitpunkt finden. Vielleicht sogar ist es so, du bist im Team, ja, meinetwegen oftmals zusammen Mann und Frau, ja, einer ist Erkenner und der andere ist mehr so ein Hirtentyp, der Erkenner sieht die Sache und vielleicht dann der Ehepartner, der mehr der Hirte ist und mehr heilen und verbinden und irgendwie so kommen kann, ja, vielleicht der andere Partner ist dran. So, ihr arbeitet im Team. Der eine ist das Auge und der andere ist der Mund. Ja? Nicht alles, was wir sehen, bedeutet, wir sind dran. Erstmal ist sowieso alles ein Fürbitteprojekt. Nicht jede Sache, die wir sehen, bedeutet, wir haben den Auftrag, das anzusprechen. Und wenn wir den Auftrag haben, lass uns Rücksprache halten mit einem oder anderen. Du, ich empfinde, ich soll in dieser Situation was sagen, was denkst du? Mach keine Alleingänge. Frag andere. Und wenn es dann dran ist, wenn du grünes Licht hast, dann sag es lieb, sag es nett. Ja? Und biet es einfach nur so an. Du mir, zum Beispiel jetzt mal, ja? Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit deine Frau irgendwie sehr dicke schwarze Ringe unter den Augen hat und gar nicht mehr fröhlich aussieht und irgendwie immer sehr, sehr bedrückt geht. Ist alles in Ordnung bei euch? Ist alles gut? Trägst du sie auf Händen, deine Königin? Ist alles noch gut? Fertig, ganz lieb, einfach nur zart. Du lässt den anderen wissen, dir fällt etwas auf. Du kommst nicht mit dem Hammer. Niemand kommt mit dem Hammer. Jesus kommt nicht mit dem Hammer und du auch nicht. Ja? Und wir geben dem Gelegenheit, dann zu reagieren. Und wenn das nicht besser wird, dann das nächste Mal, ich hatte ja schon mal dich angesprochen auf diese Sache und das scheint immer noch so weiterzugehen, da ist irgendwie ein Problem, kann ich dir irgendwie helfen? Du, wollen wir mal sprechen? Oder möchtest du jemanden finden, der mit dir spricht über diese Situation? Ja, wir werden ein bisschen deutlicher. Ja, und in dem Maße, wie ein Mensch nicht kooperiert, wird die Ermahnung des Heiligen Geistes durch Geschwister deutlicher und intensiver. Und so ziemlich so die vorletzte Stufe ist, wenn du eine offizielle Einladung von einem Ältesten kriegst, mit zwei anderen Ältesten mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Und er macht dabei ein ernstes Gesicht. Das ist so ziemlich die letzte Stufe, wo du die Notbremse ziehen musst. Sag, Herr, jetzt lass mich hier nichts verpassen. Hilf mir, das alles zu verstehen, was sie mir jetzt zu sagen haben. Ja? Weil wenn wir da vor den Ältesten nicht hören, dann gibt es nur noch einen weiteren Schritt. Wenn wir in Sünde beharren, wir werden das Ding vor die Gemeinde bringen. Und du musst ausgeschlossen werden. Das ist das Allerletzte. Aber bis dahin ist ein langer Weg und ein langer Zeitraum und viel Zeit und viel Raum zur Buße. Aber wenn bewusste, vorsätzliche Sünde da ist, am Ende kommt es bis zu dem Punkt, wenn keine Umkehr da ist. Das müssen wir wissen. Und wie viel einfacher ist das zu sagen, Herr, hilf mir, jeden Hinweis wahrzunehmen, durch dein Wort, durch die Predigt, durch das Gespräch, durch das, was die anderen sagen. Hilf mir, immer flexibel zu sein und den anderen es leicht zu machen. Du, wenn du irgendwelche Probleme hast mit mir oder wenn du mir etwas sagen möchtest, bitte, fühl dich frei, bitte. Ich bin bereit zu hören. Gib den anderen doch Einladung, in dein Leben zu sprechen. Die, denen du vertraust. Das heißt, nicht jeder darf jetzt über dich herfallen. Darf sowieso keiner. Nach den Regeln ist das alles schon ausgeschlossen. Ja? Aber wir haben Menschen und wir wissen, hey, wenn da was schief läuft, die kommen. Und wir alle sind so gefährdet, dass wir jemanden brauchen, der auf uns aufpasst. Wir alle. Ob wir Ältester sind, ob wir neu bekehrt sind oder dazwischen oder irgendetwas, wir alle brauchen das. Können wir das sehen? Können wir das annehmen? Potenziell sind wir alle gefährdet, ganz dumme Dinge zu machen. Weil wir aus der Welt kommen, weil wir eine Prägung haben, die ist wahnsinnig. Wenn wir heute zurückschauen, was wir in der Welt gemacht haben, meine Güte, wie war das möglich? Was für ein Teufel hat uns geritten, dass wir solche Dinge getan haben? So, lasst uns offen sein, lasst uns willig sein, lasst uns sanftmütig sein, lasst uns bereit sein, auf leichte Art und Weise Hinweise und Ermahnung, und wenn das nicht hilft, Zurechtweisung zu verstehen und zu reagieren. Und wenn 5 von deinen 5 Freunden sagen, du hast an der Stelle ein Problem, ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du da wirklich ein Problem hast, relativ hoch. Oder? Und oftmals erlebe ich das, man sagt jemandem etwas und man gibt irgendwie Hinweise und sagt, du, also solche Verhaltensweisen, das deutet schon irgendwie auf Stolz hin. Ja, das sehe ich aber bei mir gar nicht. Ja, logisch, der Stolze sieht nie, dass er stolz ist. Der Unreine sieht nie, dass er unrein ist. Er sieht alles. Der Stolze ist bereit, alles zuzugestehen. Ja, da habe ich Schwächen, da muss ich wachsen, das und das. Aber eins weiß ich, stolz bin ich nicht. Das ist so. Aber wenn wir Feedback bekommen und Menschen uns das mitteilen, wir sollen das ernst nehmen und dann vor Gott bringen und beten. Und so werden wir normal werden. So werden wir wachsen. So ist die Gemeinde der Schutzraum, der uns bewahrt vor der Lebenskatastrophe, vor der Zerstörung unserer Ehe und vor der Zerstörung unseres Dienstes und so weiter. Die Gemeinde ist ein Schutzraum, ein Ort der Bewahrung. Amen. Vater, gib uns Weisheit, nicht nur jetzt Amen zu sagen, sondern unser Leben zu bedenken und uns so einzurichten und solche Herzenshaltung zu entwickeln, wo man uns etwas sagen kann, wo wir uns raten lassen, wo wir auch Rat suchen, wo wir Feedback suchen und wo wir auf deinen Heiligen Geist hören, den du oftmals sendest durch die Schwester und durch den Bruder. Und wir wollen auch raus aus Ängsten, Angst vor Konflikte, Angst, da was falsch zu machen. Wir wollen lernen, einander zu dienen mit Lob, Ermutigung, Wertschätzung und Ermahnung. Und ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der uns hilft. Und hier wird ein Ort der Heilung und ein Ort der Wiederherstellung gebaut werden. Halleluja. Amen.